Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2025, Fokus Jesus.
Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Gerrit Schmitz, ich bin Pastor der Kirche für Siegen und ich freue mich über jeden, heute Morgen hier zu sehen bei unserem dritten Adventsgottesdienst in unserer Predigtserie über ein Kind mit vielen Namen. Und zwar schauen wir uns, vielleicht warst du die letzte Woche da, damit gestartet, mit dem ersten Namen. Und wir wollen uns eine Bibelstelle in dem Buch Jesaja anschauen. Und Jesaja ist, wenn du in deiner Bibel, ist das so einer der größeren Bücher. Das ist ein alttestamentlicher Prophet, der ungefähr 700 Jahre vor Christus gelebt hat. Und in diesem Buch gibt es ganz viele Prophezeiungen, also diese Person heißt Prophet, er hat quasi prophezeit, also er hat etwas vorausgesagt, vorhergesagt, er hat da 700 Jahre vorher schon über etwas gesprochen, was 700 Jahre später, manche Sachen aber auch nicht, manche Sachen waren nur ein paar Jahrzehnte später eingetroffen sind. Also eine Prophetie ist, er war quasi der Mittler zwischen Gott und Volk Gottes und er hat dem Volk Gottes etwas vorhergesagt. Ja, so einmal auch Gericht vorhergesagt, das hatten wir uns letzte Woche in diesem Kontext, wo dieses Jesaja-Buch ist, gerade die ersten Kapitel, gehen eigentlich ein Gericht, wo er sagt, hey, ihr wendet euch gerade weg von Gott, da wird etwas kommen, die Nachbarvölker werden euch überfallen. Das war eine Vorhersage, er hat das prophezeit, was dann auch die Jahre später eingetroffen ist. Und in der Stelle, die wir uns anschauen wollen, wird das Kommen Jesu prophezeit. Im Jesaja-Buch gibt es noch andere Stellen, wo das auch passiert. Aber insgesamt sagt man, dass es der Jesus an sich ist 48 Hauptprophezeiungen im Alten Testament, also auch in anderen Büchern gibt, wo das Kommen Jesu vorhergesagt wird. 48 Hauptprophezeiungen. Zum Beispiel das, was wir uns heute anschauen, ist so eine Hauptprophezeiung. Das ist ganz klar auf Jesus gerichtet. Und über 300 typologische Prophezeiungen. Ja, zum Beispiel, er wird an einem Stück Holz sterben und ganz viele kleinere Prophezeiungen, die auf Jesus hinweisen. Deswegen ist das Alte Testament so wichtig, weil das Alte Testament alles eigentlich, was dort drin steht, was Gott mit dem Volk Israel vorhatte, alles auf diese eine Person hinzeigt, eigentlich auf Jesus hinzeigt. Deswegen, kleiner Hint nochmal auf die Predigtserien, Evangeliumspredigtserie, deswegen kann man das Evangelium nicht erklären, ohne beim ersten Buch Mose anzufangen. Man muss im Alten Testament ganz vorne anfangen, sonst können wir die Weite des Evangeliums nicht verstehen. Es ist, finde ich, immer so eine simple und einfache Botschaft, das Evangelium, und trotzdem so komplex, dass es einfach schön ist, darin zu erkennen, Gottes Liebe zu uns. Und in der Prophezeiung, die wir uns jetzt anschauen, wird Jesus mit vier Namen benannt. Und wir wollen eine Predigtserie haben, jetzt gerade in der Adventszeit. Dritter Advent ist mir heute Morgen aufgefallen. Das ist ganz schön weit. Also in 1,5 Wochen ist Heiligabend. Ich weiß nicht, ob das bei dir schon angekommen ist. Und ich weiß noch nicht, wie bei dir so die Vorweihnachtszeit ist. Und ich glaube, ich spreche mal für dich mit, aber meine Erfahrung, wie es bei mir aussieht und in meinem Freundeskreis, ist es eine sehr stressige und überladene Zeit, oder? Es ist eine Zeit, wo man irgendwie, ach, mit dem wollte ich mich noch treffen, dann ist da Weihnachtsfeier und hier ist irgendwas und Weihnachtsgeschenke kaufen auch noch. Hast du dich darum gekümmert? Ich muss noch für meinen Schwager, kann ich ja hier sagen, der hört wahrscheinlich nicht, aber für den muss ich noch ein Weihnachtsgeschenk kaufen. Das ist gerade obendrauf, also Stress, der uns irgendwie so in der Weihnachtszeit auch mit begleitet. Und dabei heißt Advent eigentlich kommen. Also dieses Advent soll eigentlich ein Vorbereiten sein auf das Kommen von diesem König, der am 24.12., was wir da feiern, dass Gott Mensch wird. Und deswegen wollen wir diese Predigtserie gebrauchen, auch heute Morgen die Predigt wirklich zu einem Ankommen, zu etwas, einem Bewusstmachen und uns wirklich vorbereiten auf das, was an Heiligabend passiert. Weil wenn Heiligabend ist, dann ist auch schon Neujahr. Also die Zeit rast und es kommt alles sehr, sehr schnell. Und deswegen will ich uns ermutigen, zum Start in diese Predigt rein, wirklich uns darauf vorzubereiten, auch in dieser Predigt auf das Kommen von unserem Gott. Und ich möchte dazu den Bibeltext vorlesen, der in Jesaja 9 steht. Ich möchte gerne ab Vers 1 anfangen, weil da ganz viele Dinge sich widerspiegeln, wie wir als Kinder Gottes, aber auch in der Welt Weihnachten gesehen wird. Das spiegelt sehr viel in diesen 6 Versen sich wieder. Ich lese aber vor. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruft auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens, groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich, ist zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Und wir sehen hier in Vers 5, er wird genannt werden mit den Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. In manchen Übersetzungen wird es dann Friedensfürst oder anders verdreht, ewig Vater oder so, oder auch Gott Held bei manchen, da kommen wir gleich drauf, warum das da steht. Aber das sind die 4 Namen, wie er genannt werden soll, und es sind nicht nur Namen, ja, sondern es sind Eigenschaften, die dieser kommende Sohn haben wird. Also dieser Herrscher, der kommen wird, der Sohn, der geboren wird, wird diese Eigenschaften haben. Also er wird wunderbarer Ratgeber sein. Er wird ein starker Gott sein, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Und wir haben uns letzte Woche, haben wir gestartet mit wunderbarer Ratgeber, ja, der Ratgeber der Wunder. Und heute machen wir mit starker Gott weiter. Und starker Gott, das Wort, was hier im Hebräischen für stark bedeutet, also das Alte Testament wurde in Hebräisch geschrieben. Und das hebräische Wort, was hier hinter stark steckt, heißt Gibbor. Und Gibbor, deswegen ist Sprache auch so wichtig, weil man dieses Wort unterschiedlich übersetzen kann. Also einmal Gibbor, wenn man so schaut, bedeutet Gibbor stark, gewaltig, ein geübter Krieger oder auch ein Berufssoldat. Ja, wir denken jetzt an die heutigen Berufssoldaten, aber auch damals schon so die Krieger, die Berufssoldaten und aber auch für Held wird es auch gebraucht. Und ich weiß nicht, wenn du jetzt die Worte auch hörst, so Krieger, Soldat und Held und gewaltig und geübter Krieger. Ich weiß nicht, ob du dir Gott so vorstellst, wenn du an Gott denkst oder auch an Jesus denkst, dass du dir ihn so vorstellst. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Genau. Ob du, wenn du an Gott denkst, dass du an diesen Krieger Gott denkst, ja, an diesen starken Gott, der da ist, ja, dieser Held auch, ne? Weiß nicht, ob das so dein Gottesbild ist, wenn du an Gott denkst, an Jesus denkst, ob du dann an so eine Person denkst, ne, die bereit ist für den Kampf. Oder ob wir vielleicht eher so an den Jesus denken, wenn wir an Jesus denken. Oder so der Licht und warme, liebevolle Jesus. Oder hier noch mit dem berühmten Peace-Zeichen, wie er dann manchmal da ist. Der liebevolle Jesus. So ein liebevoller Mensch und liebevoller Gott. Und die Gefahr ist, dass wir irgendwann, ich mach dir mal so, die Gefahr ist, dass wir irgendwann schon fast taub werden von dem, wie wir Gott sehen auch, ne? Das sind so Bilder, auch aus der früheren Zeit irgendwie, wie Gott so dargestellt wird, wo manche überrascht werden in der Zukunft im Himmel, dass er nicht westlich-europäisch aussah. Aber wir werden schon taub, über das Wesen Jesu Neues zu erfahren. Wenn wir unsere Bibel lesen, wenn wir auch Predigten hören oder was auch immer, Dinge von hören und lesen von Gott, werden wir irgendwie schon taub darüber, über das, was dort Gott und Jesus überhaupt gemacht hat auch. Wir lesen von Blinde, die wieder sehen können, kann Jesus halt, ne? Ist halt einfach so sein Ding auch, ne? Tote werden auferweckt, ja? Also einmal bei Jesus, aber auch Petrus, ja, weckt Tabitha auf und Paulus hat auch diese auch weckt auch Tote auf, ne? Also durch den Geist Gottes auch, ne? Tote werden auferweckt, Blinde werden geheilt. In Josua, in dem Buch Josua im Alten Testament, gibt's eine Stelle, dort bleibt die Zeit stehen. Ja, dort wird gesagt, dass die Sonne nicht untergeht. Das ist ein Wirken Gottes, ja. Wir lesen im Alten Testament, Mose steht vorm Roten Meer, zack, und das Meer wird geteilt, ja. Oder so die ganzen Jona wird verschluckt von einem Fisch. Also es sind so Dinge, wo wir schon taub werden, aufgrund ja, unserer, ja, oder werden wir überhaupt noch überrascht von Gott? Werden wir überhaupt noch überrascht in der Bibel von Gott, was er getan hat und wie er ist? Verstehen wir, der Michael hat es ja auch gesagt, so am Intro, so, hey, Gott wird Mensch, aber verstehen wir überhaupt, dass Gott Mensch wird? Dass dieses Kind in der Krippe Gott ist, der Mensch wird. Und Jesus war ganz Gott und ganz Mensch. Können wir nicht verstehen, ja? Wir können das versuchen zu verstehen, Herr. Wir können da christologisch irgendwie reingucken und wie kann das sein, dass er ganz Gott und ganz Mensch ist und irgendwie doch nicht und doch. Aber es ist kein normales Kind, was da auf die Welt gekommen ist. Und Jesus ist irgendwie auch ein toller Typ, auch im Buddhismus, der Dalai Lama redet auch ganz viel über Jesus, über die Ethik, die er vermittelt. Die Bergpredigt hat einen sehr hohen Wert beim Buddhismus auch, ne? Die sagen, hey, das war ein außergewöhnlicher Lehrer, ja, der eine gute Ethik gepredigt hat. Oder vielleicht kennst du das Lied, welch ein Freund ist unser Jesus. Also die Älteren kennen es auf jeden Fall, aber auch die Jüngeren. Welch ein Freund ist unser Jesus. Ja, das ist okay, ja. Aber er ist nicht nur mein Freund, mit dem ich auf dem Sofa sitze und Netflix gucke und irgendwie so mein Kumpel Jesus oder so. So, wer ist Jesus wirklich, ne? Der Sohn Gottes auch, ne? Und ich möchte euch das deutlich machen, auch dieses Überraschtwerden von Gott, von einer Person, die 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs war, der vielleicht nicht so gut weggekommen ist in der Kirchengeschichte oder auch in der Bibel generell als Jünger, aber, also vorher möchte ich noch sagen, was für ein Kontext. Und zwar, wir reden jetzt über das Kommen, dass Jesus auf die Welt kommt. Hier die Stelle ist jetzt quasi, er ist schon gestorben, kleiner Spoiler, und wieder auferstanden. Und dann ist er den Jüngern begegnet, auch als auferstandenen Jesus. Ja? Und in diesem Kontext begegnet er den Jüngern. Also hier sind wir. Jesus ist gestorben, er ist wieder auferstanden. Und dann lesen wir die Geschichte in Johannes 20. Thomas, auch Didymus genannt, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte ihm, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Tür verschlossen war, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, fordert er ihn auf. Reich deine Hände her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagt zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du, glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Kleiner theologischer Hint hier, warum diese Stelle auch ganz, ganz wichtig ist. Dadurch, dass Jesus die Wundmale hat, bedeutet das, er ist nicht der gleiche Jesus wie vorher, sondern er ist genau derselbe Jesus. Also die Stelle spricht für eine wahrhaftige, leibhaftige Auferstehung Jesu. Ja. Es ist nicht der gleiche, sondern es ist derselbe Jesus, der auch gestorben ist. Und das ist auch wieder für uns schwer zu verstehen. Jesus erscheint ihnen, obwohl die Tür zu war. Er ist ganz Gott, er ist ganz Mensch. Ist schwierig, ja. Wir werden irgendwann Antworten bekommen. Heute nicht darauf. 3 Jahre zieht Thomas mit Jesus. Er sieht Wunder. Er sieht, wie Tote auferweckt werden. Er sieht, wie Blinde geheilt werden. Er hört die Predigten von Jesus, die Bergpredigt, die nur von Königreich Gottes trieft. Ja, und dann ganz am Ende, ja, wird Thomas überrascht von Jesus. Er wird über das Wesen Jesus überrascht, obwohl er so viele Dinge gesehen hat, Wunder gesehen hat, wird er überrascht. Und das Zeugnis, was er hier macht, er sagt, mein Herr und mein Gott, das ist das einzige Zeugnis von dem Jünger, dass er Jesus als Gott bezeichnet. Also eigentlich hat Thomas schon etwas verstanden, was die Jünger erst viel, die Apostel und die Jünger erst viel später verstehen. Ja, eigentlich ist er ein Glaubensvorbild dahingegen. Ja, er glaubt Gott, er glaubt Jesus und sagt, du bist mein Gott und mein Herr. Ja, er wurde überrascht von Gott. Werden wir überhaupt noch überrascht über die Person Jesus, wenn wir darüber nachdenken, über Weihnachten nachdenken auch? Er ist nicht nur der liebevolle, leuchtende Gott, sondern er ist der starke Gott, der stärkste Gott, den es gibt. Und das ist auch eine Thematik, die uns nochmal überraschen muss auch. Also wir hören auch ganz viele Bibelgeschichten, die lesen wir in unserer stillen Zeit und wir müssen aber nochmal überrascht werden von Gott auch. Und ich möchte dich herausfordern, auch für den nächsten Vers, den ich jetzt vorlese, uns einfach mal überraschen zu lassen von Gott. Wir sind so gute Ausbildung durch Kinderkirche, durch unsere Gemeinde, Kirchenlaufbahn irgendwie, aber wir müssen noch mal sensibel werden, um von Gott überrascht zu werden. 5. Mose, Kapitel 10, Vers 17. Das Volk Israel kommt, wird aus der Sklaverei aus Ägypten herausgeführt. Und das ist was ganz Fragiles auch für das Volk Israel. Ne? Da ist ein Gott und er stellt sich vor mit seinem Namen. Er stellt sich mit dem Gottesnamen vor. Und dann, um dem Volk Israel nochmal zu sagen, hey, wer bin ich überhaupt? Ja, wer bin ich, euer Gott, der euch aus Ägypten rausgeführt hat? Wer bin ich? Und denn der Herr, euer Gott, ist der Gott der Götter. Er ist der Herr der Herren. Er ist der große, mächtige Gott, vor dem man Ehrfurcht hat. Er kennt kein Ansehen der Person und ist nicht bestechlich. Er verhilft Waisen und Witwen zu ihrem Recht. Er liebt die Fremden und versorgt sie mit Nahrung und Kleidung. Es tut mir leid, hier habe ich jetzt einen kleinen Fehler gemacht bei der Präsentation, denn denn hier ist es leider auch nicht, denn der Herr, euer Gott, also nicht immer, wo Herr steht, steht auch Herr, sondern bei vielen steht auch dann der Gottesname. Also nicht einfach nur der Herr Klaus-Peter, sondern der Herr Gott, ja, der euch begegnet ist, der euch aus Ägypten rausgeführt hat. Ja, der Gott der Götter, größer als die Götter Ägyptens, der Herr der Herren, ja, der höchste Gott überhaupt, der über allem steht. Und wenn wir das so lesen, denken wir vielleicht auch, ja klar, wir haben ja auch keine anderen Götter hier. Ne? Also hier wird in Deutschland ist ein christianisiertes Land auch, ne? Unser Grundgesetz ist auf einer christlichen Ethik basierend aufgebaut. Wir haben keinen anderen Gott. Ja? Und dann möchte ich den nächsten Vers mal vorlesen aus Psalm 24, Vers 8. Hier sieht man es jetzt besser mit dem Gottesnamen. Das ist wichtig zu wissen, dass da nicht einfach nur Herr steht, sondern Jahwe steht, genau, also steht der Gottesname. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Unser Gott ist ein Kämpfergott, ein Krieger mächtig im Kampf. Also der Psalmist sagt hier klar, dieser Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat, ist stark und mächtig, stärker als alle Götter, stärker als alle Herren. Und er ist der Gewinnergott. Ja, ist der mächtigste und höchste. Vielleicht hast du auch schon Verse schon so oft gelesen, auch in deiner stillen Zeit auch. Aber die Frage ist ja auch immer in unserem Leben auch, erleben wir das in unserem Leben, dass wir einen mächtigen Kämpfergott haben, dass wir einen Kriegergott haben? Die Frage ist ja immer, das, was in der Bibel steht, ist es erlebbar und ist es Realität? Oder ist das nur etwas Abgesondertes, was die Jünger damals erlebt haben? Die haben Kranke heilen können und Blinde konnten wieder sehen, aber wir erleben das in unserem Leben gar nicht. Also wie wird sowas Realität auch, dass wir diesen Kämpfergott erleben dürfen in unserem Leben, der mächtig im Kampf ist? Und ich glaube, dass wir alle haben irgendwo Kämpfe in unserem Leben auch. Und die Frage ist immer nur, wer kämpft diese Kämpfe in deinem Leben? das Thema, was bei dir oben drauf liegt, ja, was dich beschäftigt, was dich herausfordert, ja, die haben ja alle diese Kämpfe, ja. Die Frage ist nur, wer kämpft diese Kämpfe? Versuchst du diese Kämpfe zu kämpfen oder kämpft dein Krieger, Kämpfergott diese Kämpfe? Oder vielleicht auch die Lügen, die wir dann auch im Kopf haben, so, ich muss einfach mal ein bisschen positiver denken, dann bist du nicht mehr so pessimistisch, dann hast du mehr Hoffnung. Du musst einfach mal, Gerrit, nur ein bisschen positiver denken. Ja, ich habe Angst vor der Zukunft, dass ich vielleicht auch finanzielle Not habe. Ich muss einfach nur mehr Geld sparen. Einfach nur gucken, wo kann ich noch ein Abo kündigen, dann meinen eigenen Kampf selber zu kämpfen, dann habe ich auch keine Angst vor der Zukunft. Oder mein Lieblingsthema ist, ich benötige nur etwas mehr Willenskraft. Ich muss mich nur ein bisschen mehr anstrengen. Wenn ich mich nur ein bisschen mehr anstrenge, dann habe ich keinen Neid meinem Nächsten gegenüber. Dann habe ich die Sucht, die in meinem Leben ist. Ja, dann höre ich endlich mal auf, so viel Alkohol zu trinken, whatever. Oder Pornografie. Ich brauche nur ein bisschen mehr Willenskraft. Ich muss mich nur mal ein bisschen mehr anstrengen. Ich weiß nicht, ob du diese Lüge auch in deinem Kopf, mit dem Thema, was du in deinem Kopf hast, selber auch mal denkst, boah, du, Gerrit, tritt dir einfach nur mal in den Hintern und streng dich einfach nur mal ein bisschen mehr an. Dann klappt das auch was mit der stillen Zeit morgens, mit dem Bibellesen, was auch immer. Was das Thema ist, ja. Wer kämpft diese Kämpfe, die du in deinem Leben hast? Und in dem Lied, das wir letzte Woche gesungen haben, diese Kraft, fand ich es so beeindruckend, kam mir das nochmal so, letzte Woche auch nochmal, wo in der Bridge heißt, ich sehe, du gehst voran, eroberst neues Land. Der Feind erzittert schon, er spürt deine Kraft. Du tust noch Wunder, Herr, vollbringst das, was du sagst. Du bist und bleibst der Gott, der du immer warst. Hey, glauben wir bei den Dingen, die wir in unserem Leben haben, dass Gott vorangeht und er neues Land erobert? Ja, neues Land, auch was ein Krieger eigentlich macht, ja, der erobert neues Land, wo jemand wohnt, wo jemand herrscht, der da nicht hingehört. Und welches Land in deinem Leben muss eingenommen werden von Gott? Welchen Bereich hältst du zurück oder versuchst alleine diesen Kampf in deinem Leben zu kämpfen irgendwie? Und wo ist Land, das wieder eingenommen werden muss? Vielleicht war es schon mal eingenommen von Gott, aber muss nur mal eingenommen werden von Gott. Ich kann dir ja nicht sagen, du musst es herausfinden, was das für ein Thema bei dir ist, ne? Was für eine Sucht oder was auch immer. Wo hast du einen Kampf, den du versuchst selber zu kämpfen? Und wo muss Gott diesen Kampf kämpfen? Deine Probleme sind nichts, was du aus eigener Kraft besiegen musst, wo du dich nur mal mehr anstrengen musst. Ja, stell dich mal nicht so an, sondern es ist eine Gelegenheit, in denen Gott an dir wirken kann und für dich kämpfen kann, als dieser Kriegergott. Egal was es auch ist in deinem Leben, Gott ist stärker. Paulus schreibt im Römerbrief, Römer 8, Gott ist für uns, wer kann uns da noch etwas anhaben? Und Jesus ist dieses starken Gottes leibhaftige Gegenwart. Denn er ist mit ihm und er ist in ihm. Und wenn du an Jesus Christus glaubst und ihm vertraust, dann lebt er in dir mit seinem Heiligen Geist. Er hat die Kraft, dich von Sünde, von Problemen, von Herausforderungen, von Süchten, von Leiden, von Schmerzen, von Krankheit, Zweifeln, was auch immer, zu befreien. Er hat die Kraft, Land einzunehmen in deinem Leben, was es auch ist. Aber glauben wir das auch, dass er das kann? Haben wir die Erwartung, dass er das überhaupt kann? Da möchte ich eine andere Geschichte erzählen von einem anderen Jünger, das noch relativ am Anfang von der Bibel, im Lukas-Evangelium. Und da ist Jesus, der am See Genezareth vorbeigeht, er geht lang und dann ist dort Petrus, der ist die Netze am Knüpfen, am Ganz machen wieder. Jesus geht vorbei und sagt, hey, Kollege, lass mich mal mit deinem Boot, fahr mich mal weiter raus, damit ich zu den Leuten predigen kann. Hat er jetzt nicht so gesagt, er möchte zu ihnen sprechen. Das heißt, er wird herausgefahren, er spricht zu den Leuten, Petrus sitzt die ganze Zeit lieb nebendran, hört dem Jesus zu, wie er dann die ganze Zeit redet. Ich weiß nicht, ob Jesus eine halbe Stunde gepredigt hat, ich glaube es nicht. Ich glaube, das waren eher mehrere Stunden auch. Ja. Und dann dreht sich nach seiner Predigt, ist ja auch immer witzig, er hat immer eine Anwendung auch bei der Predigt, ne? Immer irgendwas muss auch passieren. Das heißt, Jesus predigt und dann, als er fertig ist, dreht er sich zu Petrus und sagt, fahr raus und wirf die Netze aus. Taghell Und in der Situation sind wir gerade. Und Simon antwortete: Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Entschuldigung, bis da hierhin mal. Also Petrus sitzt da und Jesus sagt zu ihm: Fahr raus und wirf die Netze aus, tagsüber. Er antwortet ihm: Hey, wir haben die ganze Nacht gefischt. Ja, Fischer fischen nachts, weil dann sind die Fische da. Tagsüber sind die weg, weil dann haben die Angst. Das heißt, er hat eine Erfahrung. Er als Fischer weiß ja, wie es am besten geht. Ja, ich als in meinem Schreinerleben wusste einfach, wie man, keine Ahnung, wie man Holz hobelt, oder einfach aus der Erfahrung heraus spreche ich, was ich gelernt habe. Und genauso Simon, Petrus, er hat etwas gelernt und aus der Erfahrung heraus spricht er und sagt: Hey, eigentlich macht das gar keinen Sinn, Jesus, jetzt. Es macht null Sinn, ich werde nichts fangen. Aber dann sagt er ja dann: Aber weil du es sagst, werde ich es tun. Oh. Habt ihr nicht gesehen? Wir lesen weiter. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagt: Herr Gott, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schrecken in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Hier auch Simon Petrus hat gegen seine Erfahrung gehandelt und das größte Wunder seines Lebens erfahren. Ja, hat er überhaupt die Erwartung gehabt, als er rausgefahren ist und gesagt hat: Okay, Jesus, ich gehe raus, werf die Netze aus. Hatte er die Erwartung, dass er sagt: Ja, okay, Jesus hat das gesagt, dann werde ich auch einen riesigen Fang machen? Oder hat er sich gedacht: Naja, gut, die Leute werden danach vielleicht über mich lachen, weil sie denken, ich als Fischer müsste doch wissen, wie es besser geht. Und dann steht halt der Jesus blöd da und ich versuch's einfach mal. Aber hatte er die Erwartung, dass er dort rausfährt und einen riesigen Fang macht? Und manchmal glaube ich das auch bei uns. Wo haben wir eine Erfahrung in uns drin, wo wir eigentlich so gar keine Erwartung haben und es trotzdem tun? Ich finde, Beten ist auch sowas. Wir beten mal für jemanden, aber haben wir eine wirkliche Erwartungshaltung, dass auch durch mein Gebet etwas verändert werden kann? Habe ich eine Erwartung, dass der Heilige Geist in mir eine Kraft hat, Menschen zu heilen? Habe ich eine Erwartung, dass ich für Heilung bete, dass Heilung eintrifft? Oder ist es so: Ja, wir beten ja, ich bete mal dafür. Wir beten mal für dich, dass deine Kopfschmerzen weggehen. Aber habe ich eine Erwartungshaltung, dass Gott mich überraschen kann? Ja, und er wird dich überraschen, wenn du für so Dinge betest auch. Ja, es ist ein Gott, der erlebbar ist. Heutzutage alle Dinge, die wir in der Bibel lesen, wo er Tote wieder auferstehen lässt, die für tot erklärt waren, Kranke wieder heilt auch. Ne? Und wenn du kannst, darfst gerne Leute aus der Kirche fragen, darfst auch gerne auf mich zukommen. Hey, es gibt Geschichten zu erzählen, wo Gott uns überrascht über unsere Erwartung hinaus auch. Ne? Wo etwas Außergewöhnliches, etwas Unerwartetes, etwas Wunderbares passiert. Und deswegen auch für uns als Kirche, wir haben uns diesen Wert gesetzt, eine Erwartung zu haben. Wir wollen eine Erwartung haben, dass alles, was hier sonntags morgens passiert oder überhaupt in der Kirche, wir eine Erwartung haben, dass Gott wirkt. Dass heute Morgen nicht einfach nur ein Gottesdienst ist, dass ihr alle gut unterhalten seid für den, der da vorne bezahlt wird, ja, sondern dass wir eine Erwartung haben, dass Herzen verändert werden. Wir haben eine Erwartung, dass der Heilige Geist zu uns spricht, dass Gott zu uns spricht und dass Gott Menschen heilt auch. Das Gebetsteam da oben ist nicht einfach nur, weil die Leute sonntags morgens nichts zu tun haben, sondern weil wir glauben daran, dass Gott uns überrascht in Dingen, die in unserem Leben ein Kampf sind, den wir nicht kämpfen sollen auch, sondern der Gott für uns kämpft auch. Wo neues Land eingenommen werden soll. Und vielleicht tust du dir schwer mit diesem Bild von diesem Krieger am Anfang und denkst dir: Boah, Gerrit, ich kann mir das nicht mit diesem Schwert und mit diesem Krieger da irgendwie so. Deswegen ein anderes Wort, oder was auch Gibbor heißt, ist eigentlich ein Held. Und als ich über Held nachgedacht habe, auch in der Vorbereitung für diese Predigt, habe ich an einen Feuerwehrmann gedacht. Und mir kamen so Gedanken auch wieder, als 9-11 war, so da war, als das World Trade Center, der Anschlag aufs World Trade Center war, Danach auch die Tage oder die Stunden danach waren so die Feuerwehrmänner, die da Gefahr eingegangen sind. Also sie haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt, für andere Menschen zu retten auch. Ne? Also so die Eigenschaften von einem Helden sind, er ist mutig. Ja? Er stellt sich Gefahren, auch wenn es riskant ist. Ja, das macht ein Feuerwehrmann, der riskiert etwas, ja? Und geht Gefahren ein. Er handelt selbstlos. Ne? Er denkt nicht zuerst an seinen eigenen Vorteil. Der Feuerwehrmann denkt sich natürlich, ja, Bock habe ich jetzt nicht da, in das Feuer reinzugehen, um Menschen zu retten. Aber ich tue es, um die Person zu retten auch. Ne? Und er hat einen Einfluss, ein Held hat einen Einfluss. Sein Handeln rettet andere. Das Handeln von einem Feuerwehrmann rettet andere Menschen. Jesus ist dieser Held. Jesus ist der Held der Gefahren, nicht der Gefahren strotzt auch wenn es riskant ist. Der selbstlos handelt, der nicht an sich zuerst denkt. Ja? Er ist Sohn Gottes, ja? Er hätte sich auch verherrlichen lassen können. Aber er ist gekommen, er kam, um zu dienen und sogar zu sterben für uns Menschen. Also er hat auch noch einen Einfluss gehabt. Sein Handeln, sein Tod am Kreuz hat uns gerettet, hat uns Leben geschenkt auch. Und so ist Gott, der starke Gott, der uns rettet vor Tod, der uns rettet vor Sünde. Und ich kann euch sagen, auch in diesem Bild von diesem Feuerwehrmann zu bleiben, die Hütte brennt, ja. Diese Welt, wir erleben es alle selber, Schmerzen, Leid, Tod in dieser Welt. Wenn wir uns Politik anschauen, die Welt, die Hütte brennt. Ja, wir brauchen einen Retter, der kommt, der dieses Feuer ja, nicht löscht, sondern der uns rettet auch. Ne, der uns wieder Leben gibt auch. Ja, und deswegen auch diese ermutigenden Worte. Immanuel, was bedeutet, Gott ist mit dir. Ja, der Retter der Welt, der Held, der starke Gott kommt da auf die Erde, um uns zu retten. Und deswegen kann dein Gebet werden auch, komm in meine Schwäche. Himmlischer Vater, Gott, komm in meine Schwäche, komm in mein Leben, wo mir Stärke fehlt. Und Jesus, ich danke dir, dass wir das beten dürfen und können auch, in der Erwartung auf dem 24., Erwartung auf Heiligabend, wo du Mensch geworden bist, das wollen wir feiern. Gott wird Mensch und Gott wird König auch, das, was am Kreuz passiert ist. Du herrschst über uns. Du schenkst uns Leben, du hast den Tod besiegt. Keine Verhandlung am Tisch, irgendeinen Deal ausgemacht, sondern du hast ihn zerstört auch. Und dafür danke ich dir, dass du uns befreist davon, dass du ein Retter bist auch. Und ich bete auch für die Themen, die Herausforderungen, die wir haben, die Leute hier im Saal haben auch, wo ein Land noch nicht eingenommen ist, wo wir irgendwie versuchen, selber zu kämpfen und versuchen, das Feuer irgendwie zu löschen auch. Bete ich, dass du reinkommst in diese Leben auch, in das Leben von der einzelnen Person auch, wo es vielleicht Zweifel ist, wo es vielleicht Krankheit ist, wo es vielleicht Angst ist, eine Sucht ist, was auch immer ist. Ich bete, dass du es einnimmst, das Land, als der Kriegergott, als der starke Gott, ja, der Held Gott, der größer ist als alles auf dieser Welt, der Gott, der größer ist als alle Götter, der Herr aller Herren auch. Es gibt nichts auf dieser Welt, was größer ist als du. Und ich danke dir dafür, dass du der starke Gott bist, der uns rettet. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.